Deutschlandfunk.
Ich habe dann eigentlich Vollzeit gepflegt. Also von, ich hole ihn morgens aus dem Bett, wir duschen ihn, wir füttern ihn den ganzen Tag oder versorgen ihn. Und es stand mein Abschluss an.
Das ist Lea. Sie ist 28 und weiß, was es heißt, einen Angehörigen zu pflegen. Ihr großer Bruder ist schwerstbehindert. Als Corona ausbricht, leben beide bei den Eltern. Eigentlich muss Lea ihre Bachelorarbeit schreiben. Aber durch die Pandemie fallen alle Hilfsangebote für ihren Bruder weg.
Also das war eine Zeit, da bin ich wirklich am Zahnfleisch gegangen. Also es war, egal wo ich hingeguckt habe, war eigentlich nur Druck. Und dieses Gefühl, jetzt bin ich auch noch wirklich alleine.
Mit ihrer Geschichte gehört Lea zu einer Gruppe, die oft vergessen wird. Junge Menschen, die pflegen. Heute, am Tag der pflegenden Angehörigen, wollen wir hinschauen. Wie geht es ihm? Und was brauchen sie?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Das bin ich, hi, und das hier ist euer täglicher Podcast. Wenn ihr wissen wollt, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, mit Einzelnen machen, die betroffen sind. Bei Unboxing News hört ihr ihre Perspektiven und wir ordnen das Ganze ein. Es ist Montag, der 8. September.
Ja, ich bin Lea Dreisen, 28 Jahre alt, wohne hier in Köln, bin Schwester von einem schwerstmehrfachbehinderten Bruder und das ist mein ältester Bruder. Ich habe noch einen jüngeren, ich bin quasi das Sandwich-Kind, wenn man das so sagen kann. Bin Sozialpädagogin von Beruf und habe zu dem Thema eine Initiative gegründet.
In zwei Welten heißt die. Lea und ihr Kollege wollen darauf aufmerksam machen, wie viele junge Menschen und sogar Kinder sich an der Pflege von Angehörigen beteiligen und was das für sie heißt. Außerdem wollen sie den Betroffenen zeigen, ihr könnt euch Hilfe suchen und ihr seid nicht allein. Lea, wie ist das bei dir denn losgegangen? Wie bist du mit eingestiegen in die Pflege deines Bruders?
Für mich kamen dann so Sachen wie, mein Vater hat Vollzeit gearbeitet und ich habe dann zu Hause beim Wickeln geholfen, teilweise, also aktiv in der Pflege oder ihn abends ins Bett gebracht, Medikamente verabreicht. Also mein Bruder hat Spastik und kriegt dafür ganz verschiedene Medikationen. Und das habe ich zum Beispiel verabreicht. Ich habe ihm Essen angereichert, bei der Essensausscheidung teilweise mitgeholfen. Das haben wir Gott sei Dank, also wir Geschwisterkinder, nicht aktiv immer alleine machen müssen. Es war halt nur dann, wenn eine Lücke entstanden ist. Bei Krankenhausaufenthalten hat man natürlich irgendwie die ganze Zeit die Hand gehalten und war da. Also bei meinem Bruder ist es so, dass er ein seltenes Syndrom hat und eben früher ganz oft auch operiert werden musste. Und da war es schon so, dass ich ganz viel vor Ort war und vielleicht Witze erzählen musste oder meine Eltern trösten musste, aktiv, weil es auch oft im Raum stand, überlebt er das überhaupt oder wie ist auch das Outcome nach so einer Operation. Und für mich hat das sich ausgewirkt in dem Sinne, dass man viel mit Themen konfrontiert war, die andere nicht so kennen. Also viel mit Traurigkeit und Verlust von so einer unbeschwerten Kindheit. Also dass ich ja sehr früh Menschen sterben sehen habe oder sehr, sehr kranke Menschen. Und das prägt einen schon, also weil man einfach mit, ja, vielen Gefühlen konfrontiert ist, die andere vielleicht erst mit 20 aufwärts erleben. Und man hat das selber dann schon mit 2 oder 3 Jahren mitbekommen, dass da auf einer Intensivstation in der Kinderklinik ganz viele Kinder auch schon versterben. Ja, und das hat mich schon sehr mitgenommen. Und ich würde auch sagen, heute sind Krankenhausaufenthalte für mich nicht unbedingt einfach. Also man merkt es schon, dass da das psychosomatische System anspringt. Also ich wirklich hektische Flecken bekomme, anders atme und merke, ja, das hat mich einfach geprägt und vielleicht auch ein Stück weit traumatisiert. Vielleicht auch einfach diese Ängste und diese Ohnmachtsgefühle, wenn man da manchmal steht und nicht weiß, was kommt jetzt auf einen zu.
Ja, wie sind deine Freundinnen und Freunde damit umgegangen?
Ich würde sagen, rückblickend gut oder so, wie es sie konnten. Also ich glaube, man wünscht sich als pflegende Angehörige schon öfter Austausch. Der ist aber oft nicht möglich, weil eben viele diese Lebensrealität nicht kennen. und natürlich dann auch überfordert sind, wenn zum Beispiel solche Aufenthalte sind und im Raum steht, okay, da wird jetzt intubiert, man weiß nicht, wie er wieder aufwacht oder ob er überhaupt aufwacht. Und das schon viele an der anderen Seite verstummen lässt, weil sie eben selber überfordert sind oder sich denken, oh Gott, jetzt bloß nichts Falsches sagen, ich sage besser gar nichts. Ja, und auch mit dieser Alarmbereitschaft oft nicht klarkommen. Also wenn ich sage, ja, ich guck mal, ob ich da Zeit habe oder eigentlich fest zugesagt habe und dann wieder absagen muss, weil wieder was dazwischen kommt und ich zu Hause einspringen muss, ist es bei Freunden manchmal ein schwieriges Thema, dass man halt nach der 5. Absage nicht nochmal gefragt wird.
Ja. Mhm. Hast du dich gesehen gefühlt in dieser Situation? Hattest du Hilfe?
Also ich habe mich oft übersehen gefühlt, weil eben immer die erkrankte Person im Vordergrund steht oder die Sorgeberechtigten. Und ich kann mich an Arzttermine oder andere Termine erinnern, wo man einfach unsichtbar ist, also wo die Ärzte oder Ärztinnen einen noch nicht mal anschauen oder fragen, hey, wie geht's dir denn eigentlich damit? Und das macht schon was mit einem. Doch. Also ich würde sagen, von meiner Familie wurde ich gesehen und die haben sich auch immer sehr viel Mühe gegeben, uns Kinder mitzusehen und uns auch Entlastungsmöglichkeiten anzubieten. Also zu sagen, fahrt mal für ein Wochenende zu Freunden oder seid irgendwie, sucht euch Hobbys, wo ihr euch ablenken könnt. Und uns auch getröstet haben, wenn die wussten, es gibt so Hochphasen. Ja, aber so gesellschaftlich wird man, glaube ich, nicht wahrgenommen, nicht gesehen und auch nicht anerkannt für das, was man leistet.
Ja. Du hast mal erzählt, dass das auch für dich im Studium echt ziemlich krasse Einschnitte bedeutet hat. Kannst du uns da mal mitnehmen, was ist da passiert?
Genau, also ich war eigentlich fertig mit dem Studium. Ich hatte alle Prüfungen hinter mir und das Studium lief auch gut. Und dann wurde eben gesagt, du musst bis Februar 22 dein Studium fertig haben, also auch mit der Bachelorarbeit. Das hieß für mich enormer Druck eh schon und dann kam noch Corona. Das heißt, für mich war die größte Herausforderung, dass alle sozialen und externen Unterstützungsmöglichkeiten oder auch Netzwerke zusammengekracht sind von heute auf morgen. Also die Werkstatt für Menschen mit Behinderungen hat geschlossen. Das hieß, eine Betreuung von 8 bis 17 Uhr ist weggefallen. Es gab keine Fremdbetreuung mehr. Die familiären sozialen Netzwerke sind eigentlich auch weggefallen. Man konnte nicht mal eben anrufen und sagen, kannst du heute einspringen? Ich habe dann eigentlich Vollzeit gepflegt. Mein Vater ist bei einem Energieversorger gewesen. Der war eigentlich von morgens bis abends weg. Und meine Mutter ist zu Hause geblieben mit mir und wir waren voll pflegend. Also wirklich den ganzen Tag von morgens bis abends. Und das ist ein riesen Mehraufwand. Also von, ich hole ihn morgens aus dem Bett, wir duschen ihn, wir füttern ihn den ganzen Tag oder versorgen ihn. Wir beschäftigen ihn tagsüber, das heißt auch mal spazieren gehen. Es waren ja auch kaum Möglichkeiten, was Schönes zu unternehmen. Ja, und das war wirklich einfach nochmal anstrengender.
Und dann gleichzeitig stand dein Abschluss an.
Und es stand mein Abschluss an. Also das war eine Zeit, da bin ich wirklich am Zahnfleisch gegangen. Also es war für mich emotional eine Riesenbelastung, weil egal, wo ich hingeguckt habe, war eigentlich nur Druck. Und dieses Gefühl, jetzt bin ich auch noch wirklich alleine. Ja.
Welche Rolle spielt denn die Pflege deines Bruders heute noch in deinem Leben?
Ich würde sagen, die Pflege hat sich verändert, dadurch, dass ich eben diese räumliche Distanz habe und nicht mehr ad hoc abrufbar bin. Und meine Eltern rufen halt an, wenn es kriselt. Also manchmal hört man das auch nur so zwischen den Zeilen, ne, dass ich so ein intuitives Gefühl habe, oh, da ist irgendwas. Und dann mal schreibe, na, wie geht's euch denn eigentlich wirklich? Und die dann erst rausrücken mit der Wahrheit oder es mir retrospektiv erzählen und sagen, oh ja, da hätten wir dich eigentlich gebraucht. Aber wir wissen ja, du hast auch dein eigenes Leben. Ja, und es ist schon so, dass man natürlich jetzt sich auch andere Gedanken macht, wie, was ist, wenn meine Eltern mal nicht mehr sind? Also, was kommt da alles auf mich zu? Oder finde ich eine Partnerschaft, die das mitgehen kann? Also, die auch sagen kann, ja, das ist für mich kein Problem, dass du einen Bruder hast, den man noch mitversorgen muss. Ja, das sind schon wichtige Lebensfragen, die man da hat.
Und diese Fragen, die tragen viele, die jemanden aus der Familie pflegen, mit sich rum. Moritz Hess forscht dazu
Ich bin Professor an der Hochschule Niederrhein und zwar für das Thema Gerontologie. Gerontologie ist alles, was mit dem Thema Alter und Altern zu tun hat, was nicht medizinisch ist. Und aktuell forsche ich in zwei größeren Projekten zu Studierenden, die Angehörigen pflegen. Und wir sind jetzt ganz froh, dass wir letzte Woche auch noch ein kleineres Projekt bekommen haben.
Moritz fragt zum Beispiel Studierende, die jemanden pflegen, was das für sie heißt. Also er führt Forschungsinterviews. Moritz, wie viele junge Menschen pflegen denn?
Ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. So wirklich verlässliche Zahlen gibt es nicht. Die Kollegin Sabine Metzenting von der Universität Witten-Herdecke hat unter Schülerinnen eine Umfrage gemacht. Da sind es 6%. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass quasi in jeder Schulklasse von 20 Schülern eine Person pflegt. Zum Thema Studierende gibt es unterschiedliche Umfragen und da sind es so zwischen 10 und 15%, die pflegen. Das heißt, ich würde jetzt mal einfach aus dem Bauch heraus sagen, so um die 10% der Kinder, jungen Erwachsenen und Jugendlichen pflegen. Aber da bräuchte es sicherlich noch weitere verlässliche Erhebungen.
Jetzt haben wir ja heute den Tag der pflegenden Angehörigen und da hat man ja oft so das Bild im Kopf, das sind halt ältere Menschen, die ihre sehr alten Eltern pflegen. Warum werden denn da junge Menschen, die Angehörige pflegen, nicht so richtig wahrgenommen?
Ich würde ich nenne es mal Stereotyp sogar noch erweitern, es sind ältere Frauen. Also Pflege ist Stereotyp mit dem Geschlecht weiblich konnotiert. Und genau wie du sagst, es sind eher die Älteren, die diese Pflege übernehmen. Woher diese Stereotypen-Normen kommen, da kann man ein Fragezeichen dran machen. Die Kollegin Anna Wanka, mit der ich die Projekte auch zusammen leite, hat den Begriff der Chrononormen damit reingenommen. Also die Idee ist dahinter, dass es Vorstellungen in der Gesellschaft gibt, Normen darüber gibt, wann etwas im Lebenslauf passieren soll. Also beispielsweise sollten wir nicht mit 20 in Rente gehen, sondern mit 65. Unsere Vermutung ist, dass Chrononormen bezüglich Pflege das eher mit dem Alter 50, vielleicht sogar 60 plus verbinden.
Wie wirkt sich das denn auf ein Leben aus, wenn jemand schon im jungen Alter pflegt? Also ich sage jetzt mal auf Beziehungen, auf Freundschaften, auf den Beruf.
Also da muss man auch wieder vorsichtig sein und darf nicht pauschalisieren, aber wir sehen doch durchaus negative Effekte. Ich habe am vergangenen Freitag auf einer Konferenz zusammen mit einer Promovierenden etwas vorgestellt, wo wir gezeigt haben, dass für pflegende Studierende die Lebenszufriedenheit für pflegende Studierende niedriger ist als für nicht pflegende Studierende, die einen höheren Stress empfinden und auch die Gesundheit schlechter ist. Mir ist aber wichtig, hier zu betonen, dass Pflege nicht nur sich negativ auf die Pflegenden und die Gepflegten auswirkt. Ich kann mich erinnern, eines der allerersten Interviews, was ich vor 5 oder 6 Jahren gemacht habe, da hat die pflegende Studierende berichtet darüber, dass ja, sie gelernt hat, sich besser zu organisieren und ihr Verhältnis zur gepflegten Person besser geworden ist. Das heißt, hier könnte man sagen, dass Pflege auch die Resilienz, das Organisationsvermögen stärkt und auch für eine bessere intergenerationale Beziehung sorgen kann.
Sprechen junge Erwachsene, die pflegen, denn viel über ihre Belastung oder ist das eher auch noch was, wo du sagen würdest, das wird auch nicht gesehen, also man kann sich auch nicht austauschen?
Also generell ist das Thema Pflege ein tabuisiertes. Das ist was, wo man sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen muss, mit dem Thema Krankheiten auseinandersetzen muss, Demenz, das sind alles tabuisierte Themen. Allerdings ist es innerhalb der Gruppe der jungen Erwachsenen und Kindern noch stärker tabuisiert. Da könnte ein Grund der Verstoß gegen die Chrononormen sein. Und was ich jetzt, und das ist wirklich anekdotisch, festgestellt habe, ist, dass wenn ich mit Studierenden über meine Forschung spreche, dann aus dem Seminar von 20, 30 Leuten immer 1 bis 2 kommen und sagen, ich wusste gar nicht, dass es so viele sind. Ich dachte immer, ich bin komplett alleine. Ich habe mich nicht in Anführungsstrichen getraut, über das Thema mit Lehrenden, mit Kommilitoninnen zu sprechen. Das heißt, wir können hier von einer Invisibilization, also einer unsichtbaren Gruppe sprechen. Und das könnte auch ein Grund sein, weshalb es noch relativ wenig Forschung zu der Gruppe gibt.
Welche Unterstützung bekommen denn junge pflegende Angehörige vom Staat?
Ja, da gibt's nicht so wirklich viel. Da muss man natürlich auch nochmal unterscheiden. Eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Ich habe gestern nachgelesen, dass man beispielsweise den BAföG länger beziehen kann. Aber so wirklich viele Unterstützungsmöglichkeiten spezifisch für diese Gruppe haben wir nicht festgestellt. Und das passt ja auch wieder dazu, dass diese Gruppe sehr, sehr unsichtbar ist.
Was bräuchte die Gruppe denn?
Ich würde sagen, zuallererst mal bräuchte die Gruppe Aufmerksamkeit. Und da ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, ich will da niemanden ins Rampenlicht zwingen, dieser Gruppe, aber dass die pflegenden Kindern, Jugendlichen wissen, sie sind nicht alleine. Und zweitens, dass auch Lehrerinnen an Schulen, Professorinnen an Universitäten wissen, okay, aus meiner Gruppe von 20 Menschen, die hier in dem Seminarraum sitzen, da sind 1 bis 2 Pflegende. Das heißt, die Aufmerksamkeit sollte zuerst erhöht werden. Was wir auch in qualitativen Interviews mit pflegenden Studierenden rausgehört haben, mehr Flexibilität bei Deadlines für Hausarbeiten beispielsweise. Man könnte auch darüber reden, dass wir vielleicht einen höheren BAföG-Satz für Pflegende implementieren.
Ja, wie ist es beim Thema Bürokratie? Also gibt es da genug Hilfe, damit klarzukommen? Also ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn man jünger ist und mit solchen Sachen vielleicht alleine ist, dass es einfach schwierig ist.
Genau, also da gibt es jetzt ein paar Initiativen. Beispielsweise können sich natürlich Kinder, Jugendliche und auch Studierende auch an die Pflegestützpunkte wenden. Aber es gibt jetzt, soweit ich weiß, keine spezifischen Angebote, die helfen, ich sage jetzt mal, im bürokratischen Dschungel zu manövrieren, die explizit auf die Zielgruppe der Jüngeren zugeschnitten ist.
Aber bräuchte es?
Würde ich auf jeden Fall so sagen, könnte man beispielsweise andocken, und ich will jetzt auch den Kolleginnen da nicht noch mehr Arbeit machen bei der Schulsozialarbeit, dass die dort helfen können, beispielsweise beim Formulare ausfüllen. Man könnte es bei den Familienbüros, Gleichstellungsbüros der Universitäten aufsetzen. Und da möchte ich auch nochmal betonen, da gibt es auch schon an vielen Universitäten und Fachhochschulen Initiativen dafür. Man könnte sich das aber noch flächendeckender wünschen.
Es gibt also schon Angebote. Aber da geht noch mehr, findet auch Lea Dreissen. Als ich sie frage, was für ein Studie von der Politik, sagt sie?
Eigentlich große Kampagnen, wenn ich das mal so plump vorneweg schieben kann. Und Sichtbarkeit für diese Zielgruppe. Also wirklich, dass da Kampagnen gefahren werden über Themen wie Pflege und Angehöriger zu sein, der mit diesen Themen konfrontiert ist. Trauer, Traurigkeit, Tod, Krankheit. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie noch gar nicht so in unserer gesellschaftlichen Mitte angekommen. Also, dass man das nochmal aufrollt und dass man ja vielleicht auch zentrale Stellen schafft, dass eigentlich Eltern oder Kinder und Jugendliche eine Nummer haben, wo sie anrufen können und sagen können, ich bin so jemand, ich brauche Ad-hoc-Hilfe, wo kann ich was beantragen und von da aus weitergeleitet werden, weil es einfach ein Paragraphendschungel ist. Wo finde ich welche Leistungen? Und wir auch als Familie eigentlich einen Tag in der Woche haben, wo nur Anträge nochmal bearbeitet werden und das ein riesen bürokratischer Aufwand ist.
Verstehe ich das richtig? Du hättest dir zum Beispiel auch eine Stelle an der Uni gewünscht, wo du hättest hingehen können, weil wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann gab es für dich ja auch keine Härtefallregelung oder sowas, ne?
Genau, also das war auch an der Uni ein riesen unbekannter Fleck. Ich kriege ganz viel mit, dass da sich was tut und mittlerweile sogar Hochschulen so extra Knotenpunkte einrichten für die pflegenden Studierenden.
Welche psychische Unterstützung bräuchtest du da noch?
Ich glaube, ganz viel Begleitung und einfach auch zu wissen, okay, ich kann zu einer Stelle hingehen und da Gesprächstermine wahrnehmen oder Selbsthilfegruppenangebote. Ich weiß, das Beste, was mir immer geholfen hat, war, mit anderen Gleichgesinnten zu sprechen, die einfach viele Dinge schon verstehen oder mir auch Tipps geben können. Und sowas hätte ich mir wirklich gewünscht und auch gebraucht.
Was wünschst du dir jetzt, ganz persönlich?
Was wünsche ich mir persönlich? Ich glaube wirklich auch immer wieder diese Ermutigung, bei sich zu bleiben und ja, diesen Balanceakt zu halten von, ich bin pflegende Angehörige, aber das ist nicht mein ganzes Leben und ich darf sehr wohl meinen Weg gehen und Sichtbarkeit in meiner Rolle und aber auch ich als Lea.
Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. An dieser Folge mitgearbeitet haben Sandra Döter, Monika Ahrens, Theresa Nehm und Shukri Gustmann. Und wenn ihr selbst jemanden pflegt und euch mit anderen pflegenden Angehörigen vernetzen wollt, dann schaut doch mal in unsere Shownotes. Da findet ihr eine Selbsthilfegruppe. Young Adult Carers Connect heißt die. Und außerdem findet ihr unter deutschlandfunknova.de/Hilfe weitere Links zu Hilfsangeboten. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.